Werte Hörer, wie stark hat die ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Alena Büchs, plagiiert? Welche Folgen hat die Festnahme des britischen Ex-Spitzenpolitikers Peter Mandelson für die britische Regierung? Und wie umtriebig ist die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ? Das und vieles mehr hatten wir in dieser Woche für Sie im Programm. Mein Name ist Robert Mayer und ich begrüße Sie zum Wochenrückblick hier beim Kontrafunk. Dieselben Leute, die dem Volk seit Jahren erzählen, dass Männer Kinder kriegen können, die Massenmigration unsere Sozialsysteme retten wird, die Energiewende nicht mehr kostet als eine Kugel Eis und die Corona-Spritzen vor einer Virusübertragung schützen, erzählen heute etwas vom Kampf gegen Desinformation. Da sie diesen Kampf mit lauteren Mitteln nicht gewinnen können, müssen sie der Wahrheit, die sie angeblich so gewissenhaft verteidigen, hin und wieder selbst auf die Sprünge helfen, beispielsweise mit KI-Videos in bundesweiten Nachrichtensendungen. Die Rede ist vom KI-Skandal im ZDF-Heute-Journal mit Moderatorin Dunja Hayali. Was genau zu sehen war und wie das zu bewerten ist, erklärte der Journalist Alexander Teske in unserem Abendjournal 1820.
Im Heute-Journal mitten in der Sendung kam ein Beitrag eben über diese Einsätze der US-Einwanderungsbehörde und es gab Szenen zu sehen, wie die Beamten Familien abschieben, also eine Familie mit zwei Kindern. Die zwei Kinder stemmen sich gegen die Beamten, um die Abschiebung der Mutter zu verhindern. Nur ist diese Szene 4 Sekunden lang eben von einer KI generiert, von OpenAI, ein System, was Sora heißt. Und diese Szenen werden auch immer mit einem Wasserzeichen gekennzeichnet, damit jeder sehen kann, diese Bilder sind nicht echt. Die wurde aber trotzdem hineingeschnitten und direkt danach kam noch eine Sequenz, auch ein paar Sekunden lang, die schon 4 Jahre alt ist und die Festnahme eines 10-jährigen Kindes in einer Schule nach einem Amoklauf zeigt. Und die Texte oder der Text dazu im ZDF lautete aber eben, dass auch Kinder aus der Schule abgeholt werden, um abgeschoben zu werden. Also das sind sozusagen ein schwerwiegender Doppelfehler. So hat es selbst das ZDF am Anfang benannt. Und das Ganze wurde bekannt durch einen User auf X, der hat das festgestellt, also hat das dann gepostet und dann fand das seinen Weg zu News und Apollo, zu solchen Portalen, die das dann, die der Sache hinterher recherchiert haben. Und das ZDF hat dann, das ist eben auch dann noch der Skandal im Skandal, eine sehr merkwürdige Krisenkommunikation hingelegt und hat am Anfang so ein bisschen gemauert, bei der Überspielung sei da was schiefgegangen und so weiter. Es hat jedenfalls sehr lange gedauert, bis man tatsächlich die Dimension des Ganzen erkannt hat und erkannt hat, dass das eben gar nicht geht. Weil man hat am Anfang nur gesagt, also KI-Bilder, okay, wir haben sie verwendet, aber der Fehler war, wir hätten sie eben kennzeichnen müssen. Der Fehler ist aber nicht, dass man sie hätte kennzeichnen müssen, sondern KI-Bilder haben einer Nachrichtensendung absolut nichts verloren. Es sei denn, man möchte gerne einen Beitrag über KI illustrieren. Man hat dann irgendwann auch behauptet, man hätte eigene KI-Richtlinien, gegen die man verstoßen hat. Ich konnte die nicht einsehen, aber wenn das ZDF das sagt, dann wird das schon stimmen. Aber offenbar hat man da jetzt festgestellt, dass das nicht geht. Und das Ganze hat dann eben auch für entsprechende Reaktionen, vor allem auch in der Politik, gesorgt, aber auch im eigenen Haus. Ich weiß nicht, was die Kollegen sich dabei denken. Ich kann ja nicht in deren Köpfe hineinschauen, aber man kann natürlich eindeutig sehen, dass sie da offenbar Opfer ihrer Annahmen werden. Also sie haben die Annahme, dass unter Trump eben jetzt alles schlimmer ist, dass die USA eine Autokratie sind. Viele Kollegen im Öffentlich-Rechtlichen sagen, sie befinden sich auf dem Weg in den Faschismus. Und wenn man dieser Annahme ist, dann, wenn man diese Meinung ist, dann möchte man das eben gerne in seinen Beiträgen auch zeigen und die entsprechenden Bilder zur Untermalung dazu suchen. Und dann, wenn es diese Bilder nicht gibt, verfällt man dann vielleicht auf die Idee, beziehungsweise wenn man dann im Netz entsprechende Aufnahmen sieht, glaubt man eben eher, dass die auch echt sein könnten. Ja? Also diese Aufnahme, wo der Junge nach dem Amoklauf festgenommen worden ist, die gab es im Netz zu finden mit einer falschen Beschriftung. Jetzt hätte man natürlich relativ einfach herausfinden können, dass das eine falsche Beschriftung ist, dass es eben nicht Eisbeamte waren. Aber diesen Willen muss man haben. Und wenn man diesen Willen nicht hat, sondern eben glaubt, da passieren gerade ganz schlimme Dinge und in den USA herrscht der Faschismus, dann überprüft man diese Bilder eben nicht. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem, was da Kollegen offenbar haben in ihrer Berichterstattung. Also es wird dem deutschen Zuschauer sehr wenig vermittelt, dass auch unter den Präsidenten der Demokraten Biden und Obama millionenfach Abschiebungen es gegeben hat, Zurückweisungen an der Grenze, aber auch von Menschen, die schon längere Zeit in den USA gelebt haben, durch die Einwanderungsbehörde. Und das ist auch damals auf ungefähr gleichem Niveau jetzt wie unter Trump eben zu Todesfällen gekommen ist, entweder bei den Einsätzen direkt oder dann nachgelagert bei den Gefängnisaufenthalten. Und das ist etwas, was man, was ein journalistisches Versäumnis ist, das nicht zu transportieren. Natürlich gibt es jetzt Unterschiede, ne? Darf man natürlich auch nicht kleinreden, also die Einwanderungsbehörde wurde aufgestockt und die Kriterien für die Einstellung wurden herabgesetzt. Aber das gibt eben nur im Öffentlich-Rechtlichen diese Schwarz-Weiß-Malerei. Und das ist ein sehr einseitiges Bild, was dort was da gezeigt wird.
Österreichs Schulen sind stark muslimisch geprägt. Beispiel Wien. 35% aller Grundschüler sind Muslime. Auf allen weiterführenden Schulen liegt der Anteil bei etwa 41%. Dadurch nimmt der Einfluss des Islam immer weiter zu. Darüber sprachen wir mit der Wiener Grundschullehrerin Susanne Wiesinger. Sind Ramadan-Kalender im Betriebskindergarten des Bundeskanzleramtes etwas, woran sich die Österreicher nun gewöhnen müssen?
Das denke ich jetzt nicht, dass das die neue Normalität ist, aber es ist einfach ein Ausdruck dafür, wie präsent schon vom Kindergarten bis hinauf in die Oberstufe, dann zu Abiturklassen, wie präsent der Ramadan ist. Was logisch ist, denn die Zahl der muslimischen Schüler nimmt einfach ständig zu, gerade in Ballungsräumen natürlich. Dass die Zahl der Kinder, nämlich schon nicht nur Jugendlichen, die fasten, zunimmt, ja, das kann ich bestätigen aus meinem Umfeld. Ich habe überwiegend muslimische Schüler und Schülerinnen. Dieses Jahr ist es weitaus weniger schlimm, weil es noch nicht so heiß ist. Aber Sie können sich vorstellen, wie es dann ist, wenn es 40 Grad hat. In den Klassen natürlich noch mehr. Wir haben keine klimatisierten Klassen und die Kinder nichts essen und trinken. Also das führt dann schon zu Problemen. Aber selbst im Februar jetzt, wo es nicht heiß ist und wo natürlich Sonnenuntergang auch etwas früher ist, das heißt, sie dürfen früher essen, natürlich, sie sind schlapp, sie sind müde, sie klagen über Kopfschmerzen, über Bauchschmerzen. Ja, es kommt schon vor, dass wir auch dann die Kinder abholen lassen, weil ein produktives Lernen nicht mehr möglich ist. Tatsache ist, dass viele islamische Religionslehrerinnen schon betonen, dass Kinder und Jugendliche, vor allem wenn sie was leisten müssen in der Schule, nicht fasten müssen und dass das auch nicht im Koran steht. Soweit habe ich mich schon informiert bei Religionslehrerinnen. Dann ist auch das Phänomen da, dass Kinder sehr wohl ihre Jausenbox mithaben, mit Obst, Brot, ja, allen möglichen, sogar Süßigkeiten drinnen, und das aber nicht essen wollen. Das heißt, die Eltern oder Mütter geben ihnen sehr wohl eine Jause mit, gerade in der Grundschule. Und sie essen es aber dann nicht oder weigern sich, das zu essen. Also das würde ich sagen, das ist einerseits natürlich Frömmigkeit, andererseits aber so ein richtiger Hype. Es ist hip zu fasten. Und das ist schon bis ins Grundschulalter. Bei Jugendlichen wird das dann noch viel, viel stärker. Und man darf die Social-Media-Plattformen nicht unterschätzen. Da sind dann diese besonders hippen, coolen Prediger, inwieweit die religiös ausgebildet sind, weiß ich nicht, aber die dann natürlich die Kinder und Jugendlichen auffordern zu fasten. Das ist klar. Also als ich auf dieses Thema aufmerksam wurde durch meinen Beruf, das ist ja schon 10 bis 15 Jahre her, ja, da waren es eher die muslimischen Moscheegemeinden und Verbände. Inwieweit die jetzt noch immer das Predigen oder Druck ausüben, kann ich nicht beurteilen. Wo ist der Einfluss stärker jetzt? Bei den muslimischen Verbänden oder durch dieses Umfeld und junge TikTok-Prediger? Eins fällt mir schon auf. Es ist so dieses berühmte, die Geister, die ich rief, ja. Den Erzkonservativen, und das sind erzkonservative Muslimverbände, ist es, glaube ich, mitunter ein bisschen entglitten. Denn die Jugendlichen toppen das noch. So habe ich den Eindruck. Aber bitte, es müsste wirklich Studien her. Würde mich auch sehr interessieren, wäre auch für Lehrer sehr hilfreich.
Wie reagieren die nicht-muslimischen Schüler auf die Entwicklung?
Wenn es noch ausgeglichen ist in Klassen, was immer weniger der Fall ist, weil es findet eine totale Ghettoisierung statt, ja, zwischen Nicht-Muslimen und muslimischen Schülern, ja, dann kommt es schon zu heftigen Diskussionen und Streits und auch Raufereien mitunter, natürlich. Du bist ein Schwein, du isst Schwein und das ist Haram und so. Und natürlich auch dann die Gegenseite, die geben sich's dann gegenseitig, ja. Wenn die in der Minderheit sind, so wie in meiner Schule zum Beispiel, sind sie sehr still, leise und passen sich an. Ich möchte jetzt noch was ergänzen. In meiner Schule, das ist eine Grundschule, die Mehrheit der Schüler fastet nicht, ja. Aber wir tun da schon was dazu, wir Lehrerinnen und Lehrer. Also das schon. Also wir fordern sie schon auf, ihre Jause rauszunehmen und zu essen. Oder wir müssen anrufen zu Hause. Also wenn man das als Lehrer übergeht oder nicht bemerkt, na klar, dann essen und trinken sie nicht.
Die Hochschullehrerin Professor Dr. Alena Büchs dürfte vor allem den Deutschen als ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrates und als Corona-Hardlinerin mit dem Blick einer Eiskönigin bekannt sein. Es gab, sonderlich während der sogenannten Corona-Pandemie, keine Talkshow, in die sie nicht eingeladen und nach ihrer Expertise in Bezug auf Virusgefährlichkeit und Peaks-Gefahren gefragt wurde. Doch nun schiebt sich auf eben diese Expertise eine große dunkle Wolke, denn auch in ihrer Dissertation wurden unzählige Plagiate gefunden. Diesen Vorwurf erhebt kein anderer als der Plagiatsprüfer Stefan Weber, der sich in 1820 dazu äußerte. Wie drastisch ist der Fall von Alena Büchs?
Wenn man sich diesen sogenannten Barcode anschaut, also der bildet die Seiten ab, die in einer Doktorarbeit plagiert sind, dann ist da schon sehr viel rot. Ja, also in der Schule würde man vielleicht sogar sagen, es gibt eine glatte 5, ja, oder eine 6, je nach Notenskala, nicht genügend. Also da ist schon sehr viel rot in konkreten Zahlen. Es sind immerhin 42% der Fließtextseiten der Doktorarbeit, die von Plagiatsfragmenten betroffen sind. Und insgesamt sind es 73 solche Text- und Quellenplagiate auf der gesamten Arbeit, also inklusive Literaturverzeichnis. Also das ist eine Hausnummer, die man ernst nehmen muss. So ein Plagiatsprüfverfahren sieht immer so aus, dass man bei einem Plagiatsverdacht, den man in der Regel manuell ermittelt, mit Software arbeitet. Ja, also das heißt, wir schauen uns das Ganze mal mit einer Software an. Da gibt es diesen Marktführer Turnitin, der ist eh bekannt, den verwenden quasi alle großen Universitäten der Welt, um diesen Plagiaten auf die Schliche zu kommen. Und wir machen natürlich dann etwas sehr Spezielles, kann ich Ihnen schon verraten. Ja, wir haben uns ältere Doktorarbeiten zum selben Thema bestellt. Die sind also nicht digital verfügbar, die findet auch Turnitin, die Software nicht. Die findet ja auch nur all das, was schon im Internet war einmal. Und wir vergleichen dann die älteren Doktorarbeiten mit der Doktorarbeit von der Frau Büchs zum selben Thema an derselben Universität und stellen dann Übereinstimmungen fest, und das ist immer das Entscheidende, ja, die wir nicht als Zitierfehler werten, die wir auch nicht als eine Übereinstimmung werten, die für eine Forschergruppe typisch war. Man muss ja nicht in jeder Arbeit das Rad neu erfinden. Aber der Punkt ist, wenn ich eine Quelle zitiere, und das gilt natürlich auch für die Medizin, ja, dann muss ich mich zurückversichert haben, dass diese Quelle in irgendeiner Form real existiert. Wenn ich diese Quelle hingegen nur von einer anderen Doktorarbeit abschreibe, dann habe ich mich eines Quellenplagiats schuldig gemacht. Und jetzt werden Sie mich fragen, wie merkt denn der Herr Weber, dass die Frau Büchs die Quelle sich nicht wirklich angesehen hat? Und das ist der großartige zitationsbasierte, Sie wollten es ja ganz genau wissen, ja, Frau Bunners, der zitationsbasierte Ansatz der Plagiatsforschung. Wir entdecken das über identische Fehler. Das heißt, jemand macht beim Zitieren denselben kleinen Fehler, vertauscht Buchstaben, schreibt einen Vornamen falsch, schreibt eine Jahreszahl falsch, schreibt eine Seitenzahl falsch. Und wenn das nicht einmal passiert, sondern ein Dutzend Mal, dann hat die Person von der älteren Doktorarbeit einfach abgeschrieben. Und das darf man in der Medizin nicht. Wir haben in 7 Lehrbüchern nachgeschlagen. Jedes Lehrbuch sagt, ihr müsst zur Originalarbeit geben. Keine Quellen abschreiben, geht zur Originalarbeit. Und das hat die Frau Büchs nicht getan. Aber sie hat auch Texte übernommen. Sie hat sogar im Diskussionsteil, im Schlussteil ihrer Dissertation an 2 Stellen plagiert. Also es ist eine, wie gesagt, das ist eine Hausnummer. Wenn jemand Vorsitzender des Deutschen Ethikrats war, ja, und jetzt damit konfrontiert wird, dass er in seiner Doktorarbeit unethisch gearbeitet hat, und das glaube ich, steht jetzt außer Zweifel, dass das unethisch ist, dann gibt es, wie man so schön sagt, einen gewissen performativen Widerspruch. Ja. Ich gehe noch einen Schritt weiter und ich fordere, dass die Frau Büchs ihre Habilitationsschrift, das ist das nächste nach der Doktorarbeit, veröffentlicht, die ist nämlich unveröffentlicht. Das darf sie. Sie muss eine Habilitationsschrift im Gegensatz zur Doktorarbeit nicht veröffentlichen. Aber, jetzt kommt wieder das große Aber, ja, die Frau Büchs ist ja dann auf Ethik umgeschwenkt und war ja dann nicht mehr Medizinerin oder Ärztin, wissen Sie, sie war ja Ethikerin und ihre gesamte Qualifikation, auch während der Corona-Zeit, beschäftigte sich ja mit medizinethischen Fragestellungen. Das heißt, müssen wir uns aus Solidarität alle impfen lassen? Da kommt das Konzept der Solidarität rein von der Frau Büchs. Und genau zu diesem Thema hat sie ihre Habilitationsarbeit abgegeben. Und die kennt aber niemand weltweit, nur ihre Betreuer, weil sie sie nämlich nicht veröffentlicht hat. Und da muss ich Ihnen schon sagen, wenn wir jemanden haben, der sich, und das möchte ich jetzt gar nicht bewerten, hinsitzt und so weitreichende Entscheidungen quasi über ganze Bevölkerungsgruppen mitbestimmt, ja, Stichwort Impfpflicht, dann interessiert mich persönlich, ja, was steht in der Habilitationsschrift dieser Person. Das wissen wir im Moment nicht. Ich hoffe, dass der öffentliche Druck so groß wird, dass die Frau Büchs, ich habe sie auch persönlich natürlich per E-Mail gefragt, ob sie mir die zur Verfügung stellt, hat noch nicht geantwortet, aber mich interessiert einfach, was hier abgegeben wurde im Jahr 2013.
Knapp 60% aller deutschen Kommunen erklären sich mit der Unterbringung und Verpflegung von Migranten als herausgefordert, aber noch machbar. Die anderen 40 sprechen rundheraus von einer Überlastung. Trotz jahrelanger Proteste und Warnungen geht die Verteilung der nach wie vor oft als Flüchtlinge bezeichneten Hinzugekommenen in ländliche Kommunen weiter. Unter anderem in die 1300-Seelengemeinde Dabel. Der deutsche Landkreis Ludwigslust-Parchim arbeitet seit 2024 daran, etwa 540 hauptsächlich afghanische und irakische Hinzugekommene in Dabel unterzubringen. Die Gemeinde wehrte und wehrt sich noch immer, gründete eine erfolgreiche Bürgerinitiative, wurde aber kürzlich dennoch überrascht. In einem Schreiben, das dem Halbjahreszeugnis einer Grundschulklasse beigefügt wurde, setzte man Kinder und Eltern, ohne ihnen je ein Mitspracherecht einzuräumen, über eine Neuerung in Kenntnis, die wir mit der ehemaligen Dabeler Erzieherin Daisy Aulich in unserem Abendmagazin besprachen.
Die Info war, dass nach den Winterferien circa 17 Kinder aus dem Asylbewerberheim in die Grundschule kommen sollen und davon 12 Kinder in die erste Klasse und der Rest sollte dann verteilt werden, zweite, dritte und vierte Klasse. Wir sind ein idyllisches Dorf, wir haben 2 Kitas, wir haben zum Glück auch noch eine Grundschule und wir waren schon alle, auch ich mit einbegriffen, ein wenig geschockt. So, nachdem der Landrat jetzt auch immer wieder versichert hat, auf 2 Veranstaltungen nachweislich, dass Dabel nicht irgendwie involviert wird, dass die Infrastruktur nicht betroffen wird, dass eine eigene Beschulung, eigene Kita, eigene Medizinversorgung stattfinden sollte. Ja, was sollen wir dazu sagen? Ich konnte auch erstmal mit einigen Eltern reden und ich kenne die meisten, auch ihre Sorgen und auch ihre Nöte. Und ja, das reicht von Verunsicherung über total geschockt, auch Angst. Und einige haben auch gesagt, naja, wir warten jetzt erstmal ab. Wir haben uns ja drauf verlassen, was der Landrat gesagt hat. Und tja, was soll da jetzt draus werden? Also was bedeutet das auch für unser Bildungsniveau in der kleinen Grundschule? Eine Mutti hat sich ganz toll ausgedrückt. Die hat zu mir gesagt, ja, das ist ja nicht nur für unsere Kinder schlecht, sondern auch für die Kinder der Asylbewerber. Man muss ja auch mal bedenken, die sind traumatisiert. Die haben einen Krieg, eine Flucht hinter sich. Die haben wirklich schlimme Erlebnisse und kommen jetzt in ein völlig fremdes Land, so sehe ich das. Sie haben eine fremde Kultur. Was hinzukommt, sie sind meilenweit vom Dorf auch untergebracht. Sie haben ja keinerlei Beziehung zu den anderen Kindern und werden jetzt hier reingeschubst und naja, nun integriert euch mal. Unsere Kinder sind natürlich neugierig und sind auch im Prinzip gestern so, weil das war ja der erste Schultag gestern, aus der Schule gekommen. Naja, wir müssen uns ja um die Kinder kümmern. Und naja, das war schon so ein bisschen gebrieft. Der eine Junge sagte mir, naja, da kamen dann auch zwei in die vierte Klasse, aber die waren schon ganz alt. Die waren bestimmt schon 14 oder so. Also auch vom Alter her muss da ja mal jemand drauf gucken. Ne? Wie werden die verteilt und mit 14 kann man ja kein Kind mehr in die vierte Klasse schicken, in die Grundschule. Das ist ein bisschen schwierig. Ich war ja Teil der Bürgerinitiative auch mit und wir haben ja eigentlich von Anbeginn an, aber auch transparent und immer mit der Gemeinde zusammen, haben wir versucht, diese 550, diese Anzahl irgendwie runterzubekommen oder dass wir da eben auch gegen protestiert haben, gegen diese große Anzahl. Und wir haben eine Familie hier im Dorf gehabt oder die ist immer noch hier im Dorf, die hat das alles organisiert am Anfang, die Montagsspaziergänge und eine Demo und hat das auch ganz toll gemacht. Und das Haus wurde angezündet. Also ich rede jetzt nicht von so ein bisschen rumkokeln, sondern das Haus ist halb abgebrannt, zwei Autos sind abgebrannt, der Carport ist abgebrannt und es waren 6 Kinder im Haus. Also dass da irgendwo eine Angst auch bei den Eltern ist, das verstehe ich vollkommen. Dass sich keiner so richtig traut, hier dagegen anzugehen oder dagegen etwas zu sagen, das ist vollkommen verständlich für mich.
Die vorübergehende Festnahme des britischen Ex-Spitzenpolitikers Peter Mandelson im Zuge der Epstein-Affäre wird zum Damoklesschwert über der Regierung. Er soll vor 15 Jahren sensible Regierungsdaten an Epstein weitergeleitet und sich somit des Amtsmissbrauchs schuldig gemacht haben. Weitere Informationen dazu lieferte Großbritannien-Korrespondentin Sabine Beppler-Spahl.
Er hatte auch einen Spitzennamen, der vielleicht schon vieles aussagt. Er wurde nämlich der Schwarze Prinz genannt. Das heißt, er war jemand, der immer Skandal umwoben war, aber gleichzeitig auch ein unglaublicher Strippenzieher, ein Mann, der Kontakte pflegen konnte, der sich auch durchsetzen konnte und der eine ganz, ganz zentrale Rolle gespielt hat. Das heißt, er war ein Architekt dessen, was man als New Labour bezeichnet hat, eine Labour-Partei, die ganz und gar mit der Vergangenheit brechen wollte. Ja, er war aber auch jemand, der eben auch immer in Skandale verwickelt war. 1998 war er von Tony Blair als Minister without Portfolio, wie es hieß, also ein Minister ohne Ministeramt. Da musste er gehen, weil er ein 400.000 Pfund Darlehen von einem Parteifreund, der auch in irgendwelche Skandale verwickelt war, angenommen hatte zum Kauf seines Hauses, ohne dass er dieses Darlehen deklariert hat, obwohl er es hätte deklarieren müssen. 2001 war er Northern Ireland Secretary, also für Nordirland zuständig, gleichzeitig auch damals kurz davor schon für den Bau des Millennium Domes, dieses große Prestigeprojekt von New Labour. Da stellte sich dann raus, kaum hatte er diese Position als Northern Ireland Secretary, dass er Spenden angenommen, hatte nicht für sich selbst, sondern für diesen Millennium-Dom von einem der reichsten Inder, von dem Hinduja-Clan heißen sie, das ist eine reiche Familie. Und er hatte sich dann im Gegenzug dafür eingesetzt, dass einer der Söhne dieser Familie die britische Staatsbürgerschaft bekommt. Er hat das immer alles abgestritten, hat gesagt, es wäre nur ein kleiner Anruf gewesen. Aber natürlich stand das dann eben in Zusammenhang mit dieser Spende für den Millennium-Dom. Da musste er auch zurücktreten. All das wusste man, man kannte ihn, man wusste, was für eine Person es ist. Und trotzdem hat ihn Keir Starmer, und das ist eben jetzt der große Skandal, um den es jetzt geht, 2024 im Dezember zum Botschafter ernannt in den USA, eine ganz zentrale Position. Die hatte er dann bis September letzten Jahres inne. Da musste er dann zurücktreten, eben weil dann noch wieder neue Informationen über seine Kontakte zu Jeffrey Epstein zum Vorschein kamen. Und die große Frage ist natürlich jetzt, wie konnte das passieren? Wie konnte man so jemanden eine solch zentrale, wichtige Position, also diese Botschafterposition, übergeben? Und deswegen ist das natürlich jetzt ein Riesenskandal. Der Vorwurf ist Misconduct in Public Office, das heißt Fehlverhalten im öffentlichen Amt. Soweit ich weiß, ist noch keine Anklage verhängt worden. Es ist einfach jetzt erstmal ein Anfangsverdacht, eine Untersuchung. Er ist ja auch wieder auf Kaution freigekommen. Was im Raum steht, ist eben wieder Bestechlichkeit. Das heißt, dass er Gelder angenommen hat, 3 Tranchen von $25.000, die er von Epstein für irgendwelche Dinge überwiesen bekommen hat, und sein Lebensgefährte, also Mandelson ist schwul, auch offen schwul, sein späterer Ehemann hat auch $10.000 von Epstein bekommen. Das war alles schon klar. Was jetzt rausgekommen ist und worum es jetzt geht, sind Vorwürfe, dass er wichtige Interna verraten hat. Er war in der Zeit von Gordon Brown auch kurzfristig Wirtschaftsminister 2008, 2009. In dieser Zeit soll er Interna verraten haben. Er soll Epstein per E-Mail darüber berichtet haben, dass die Regierung plant, Anlagevermögen in Höhe von 20 Milliarden Pfund zu verkaufen, um eben Staatsschulden abzuwenden. Epstein hat dann auch geantwortet, hat gesagt, welches Anlagevermögen denn? Er soll Epstein darüber informiert haben, dass es zu einer Euro-Rettung kommen wird, also einer Euro-Stützung kommen wird, bevor das überhaupt öffentlich gemacht wurde. Und vor allen Dingen soll er Epstein auch darüber unterrichtet haben, dass der damalige Premierminister, der von Tony Blair übernommen hat, nämlich Gordon Brown 2008, dass er frühzeitig zurücktreten wird. Da soll er ihm also eine E-Mail geschrieben haben, und geschrieben hat, finally got him to go, also ich habe ihn endlich dazu gebracht, dass er geht. Und zwar bevor die britische Öffentlichkeit darüber unterrichtet wurde. Das sind so diese 3 wichtigsten Dinge, die durchgesickert sind. Das sind natürlich dann massive Vorwürfe der Untreue, des Verrats wichtiger, sensibler Informationen an einen fremden Geschäftsmann und dazu auch noch einen, der, wie wir wissen, verurteilt wurde.
Am 12. Februar wurde der 23-jährige französische Student und rechter Aktivist Quentin Deranque in Lyon von Linksextremisten angegriffen und starb 2 Tage später an den Folgen dieses Angriffs. Nun wird gegen einige von ihnen wegen vorsätzlicher Tötung ermittelt. Der Mord schlug auch international hohe Wellen. Die USA kritisierten Frankreich für seinen Umgang mit linksextremer Gewalt und auch Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni thematisierte den Mord. Wir sprachen darüber mit Peter Drulak, Tschechiens Ex-Botschafter in Paris, der die Auswirkungen für uns analysierte.
Die linksorientierte Gewalt ist etwas, was leider zum gegenwärtigen Frankreich gehört. Ja, also das ist fast banal. Aber was ist nicht üblich, ist, dass die Täter so eng mit dem politischen Establishment verbunden sind, weil die Verdächtigen sind eigentlich mit der Partei von Jean-Luc Mélenchon verbunden. So eine so enge Verbindung mit der Politik ist nicht so üblich. Und was ist auch ungewöhnlich, ist das Interesse von Medien. Weil die französischen Medien sind daran gewöhnt, dass sie sich auf die rechtsextreme Gewalt konzentrieren, die eigentlich nicht so oft passiert. Und wenn es um die linksextreme Gewalt geht, dann haben sie eine Tendenz, über die Dinge zu schweigen. In diesem Fall ist es nicht so. Das ist echt ein Ereignis, über das man spricht. Das heißt, dass in Frankreich etwas passiert. Wenn wir die französische Linke beobachten, dann wirken zwei Strömungen sein. Also eine salonfähige Linke, das ist die Linke von Herrn Glücksmann und eigentlich auch von Herrn Macron, weil er ist nicht mehr der Teil der sozialistischen Partei, aber er ist aus der sozialistischen Partei gekommen. Also das ist die salonfähige Linke, die Linke, die mit Oligarchie eng verbunden ist. Und dann haben wir eine, sagen wir, radikale oder populistische Linke von Jean-Luc Mélenchon. Und bei den letzten Wahlen haben wir gesehen, dass die zwei Linken haben eigentlich zusammengearbeitet. Aber jetzt scheint es, dass die salonfähige Linke, also die moderate Linke, es satt hat, mit Mélenchon zu arbeiten und sie versuchen, ihn zu zerstören. Vor einer Woche haben wir gehört, dass die französische Nachrichtendienst die Partei von Mélenchon als linksextrem bezeichnet hat. Also Sie kennen diese Debatte aus Deutschland, aber das ist über die Bezeichnung als rechtsextrem. Aber also in Frankreich ist es linksextrem. Das heißt, dass diese Partei nicht mehr salonfähig sein sollte und dass die anderen linken Parteien mit Mélenchon nicht zusammenarbeiten sollten. Und dieser Vorfall, dieser Mord war grausam und der ist eigentlich nützlich für die salonfähige Linke, um zu zeigen, wie schrecklich Herr Mélenchon ist. Also derjenige, mit dem sie immer zusammengearbeitet haben, sie versuchen jetzt, sich von ihm zu distanzieren, seine Wähler wahrscheinlich an ihrer eigenen Seite zu ziehen. Die Franzosen auch benutzen den Begriff Tiermondialisation, also zur dritten Welt werden, wenn ich das auf Deutsch übersetze, dass die Teile des Frankreichs eigentlich zum Gebiete der dritten Welt ändern. Also das ist etwas, was man in Frankreich echt beobachten kann. Aber in diesem konkreten Fall war das eigentlich nicht dieses Problem, weil die Verdächtigen sind eigentlich nicht notwendig die Leute mit dem Migrationshintergrund. Das sind eigentlich die Leute, die diese populist-radikale Linke darstellen. Sehr oft die Leute aus guten Familien, aus guten Bourgeoisie-Familien, würde ich sagen. Diese Entzivilisierung ist ein Prozess, den man beobachten kann. Aber mit diesem Vorfall sehe ich eigentlich keine so enge Verbindung. Das ist eher die Radikalisierung der Linksextremen, das eigentlich Frankreich seit Jahren erlebt.
Was bedeutet all das für Präsident Macron?
Macron ist in einer schwierigen Lage, weil er sein Überleben der Zusammenarbeit mit den Linksextremen verdankt. Also sowohl bei den Präsidentswahlen als auch bei den letzten Parlamentswahlen gab es eine Koordinierung zwischen der Partei von Macron und der Partei von Mélenchon. Der Mélenchon hat immer gesagt, ich hasse Macron, ich will mit ihm nichts zu tun haben, aber es ist immer besser, Macron zu wählen, als die sogenannten Faschisten zu wählen. Ja, das war gegen Marine Le Pen. Also in diesem Sinne war Mélenchon sehr nützlich.
Seit Jahresbeginn gibt es in Deutschland wieder eine Kaufprämie für E-Autos. Wird sie die E-Mobilität voranbringen oder kostet sie nur Steuergeld? Darum ging es im Gespräch mit dem Volkswirt Professor Ulrich van Suntum.
Das ist ja so, dass eigentlich die E-Autos nur gekauft werden, weil es eine solche Prämie gibt. Und trotz der Prämie hat der Anteil der E-Autos an den Neuzulassungen eigentlich nie ein Fünftel überschritten. Also war durchaus begrenzt und es werden vor allem Dienstwagen als E-Autos geordert. Privatpersonen kaufen weniger E-Autos. Insofern begrenzte Reichweite bzw. begrenzte Wirkung dieser E-Auto-Prämie und vor allen Dingen aus volkswirtschaftlicher Sicht halte ich das für sehr fragwürdig. Subventionen für eine neue Technik, insbesondere für eine solche Technik, die auf eine bestimmte Infrastruktur angewiesen ist, Ladestationen und so weiter, die kann man eine Zeit lang vertreten, wenn man sagt, das ist eine interessante Technik und die kann überhaupt nur durchbrechen, wenn wir sie eine Zeit lang subventionieren, sodass diese Ladetechnik überhaupt erstmal entsteht. Aber über den Punkt sind wir ja lange hinaus. Und obwohl inzwischen sehr viele Vorteile für E-Autos, es ist ja nicht nur diese Kaufprämie, sondern es sind viele andere Vorteile damit verbunden, vorhanden sind, werden die E-Autos also nur sehr begrenzt nachgefragt. Also sie müssen zum Beispiel keine Kfz-Steuern bezahlen. Oft können sie frei parken, da wo andere bezahlen müssen. Sie können Busspuren nutzen. Sie kriegen Zuschüsse für diese Wallboxen. Es gibt verbilligten Strom. Und sie müssen auch den Nutzwert eines E-Autos zum Beispiel nur mit 0,25% des Wertes pro Jahr versteuern, während normale Autos mit 1% Nutzwertbesteuerung, wenn das als Dienstwagen gefahren wird. Also massive Vorteile gibt es schon immer, aber die Wirkung ist eben sehr begrenzt, weil E-Autos eben auch sehr große Nachteile auch für den Verbraucher haben und volkswirtschaftlich sowieso. Ich sag mal scherzhaft, die vier Feinde des E-Autos sind Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Also wenn es zu heiß ist, dann müssen wir die Klimaanlage anstellen, dann sinkt die Reichweite noch mehr, weil sie ja dafür Strom brauchen in der Kälte. Also im Winter brauchen sie die Heizung, bei Regen müssen sie den Scheibenwischer anstellen. Das reduziert alles die Reichweite. Und es kommt noch dazu, diese Autos haben auch eine geringe Nutzungsdauer, weil die Technik sehr schnell voranschreitet. Für ihr altes E-Auto, das sie vielleicht vor 5 oder 6 Jahren gekauft haben, bekommen sie kaum noch irgendetwas. Der Wertverlust ist hoch. Die Batterieleistung lässt nach mit der Zeit. Das weiß jeder auch vielleicht von seinem E-Bike, dass das so ist. Und die Batterien sind ja das Teuerste an dem Auto. Also da brauchen sie schon massive Subventionen, um diese Nachteile für die Leute einigermaßen auszugleichen. E-Autos sind ja nun mal sehr teuer und wenn sie es privat kaufen wollen, das können sich ohnehin nur Wohlhabende leisten. Aber dass man das vermengt mit Sozialpolitik und Familienpolitik, ist ohnehin ein Fehler. Wir Ökonomen sagen immer, ein Ziel, ein Mittel. Man soll nicht mit einer Waffe auf verschiedene Ziele gleichzeitig schießen, denn dann trifft man keins so richtig. Und das ist leider typisch so für die Politik, dass sie die Dinge immer miteinander vermengt, außerdem noch Sozialpolitik damit betreiben will. Das wird der Sache nicht gerecht und ist weder für die Sozialpolitik noch für die Verkehrspolitik dann ein wirklich gutes Mittel. Die Autohändler sind sowieso nicht so richtig glücklich mit den E-Autos, insbesondere die Leasingfirmen, denn die Leute geben die nach einer gewissen Zeit zurück und die Leasingfirmen wissen dann nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen, weil wie gesagt, ein altes E-Auto ist nicht mehr viel wert, also da gibt es ohnehin viele Probleme, aber dass sie das so einfach aufschlagen können, glaube ich nicht. Aber das Hauptproblem, was wir hier haben, ist, dass die ganze Förderung des E-Autos eigentlich eine nicht marktwirtschaftliche und auch nicht wirklich sinnvolle Maßnahme ist. In einer Marktwirtschaft sollte es Technologieoffenheit geben und es sollte Wettbewerb geben um die richtigen Systeme. Und viele Vorteile, die die Politik dem E-Auto zuschreibt, existieren ja in Wirklichkeit gar nicht. Zum Beispiel wird gesagt, das E-Auto würde das Klima schonen. Aus mehreren Gründen ist das gar nicht richtig.
Die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ, ist ein im Januar 2011 gegründetes Bundesunternehmen, genauer ein steuerfinanzierter Entwicklungsdienst, der in über 120 Ländern aktiv ist. Er ist unter anderem für das sogenannte Afghanistan-Programm verantwortlich und hat zigtausende Mitarbeiter. Das Rechercheteam von Apollo News erwirkte kürzlich mit einer erfolgreichen Klage gegen die GIZ die Offenlegung der dafür aufgewendeten Kosten. Über Aufbau, Vernetzung und politische Brisanz dieses Dienstes sprachen wir in 1820 mit dem Ressortleiter Investigativ von Apollo News, Daniel Gräber.
Wir haben uns schon länger mit diesem Aufnahmeprogramm, was ja Frau Baerbock damals als Außenministerin sehr prominent durchgesetzt hat und auch verteidigt hat, trotz aller Kritik, unter anderem auch massiver Kritik aus deutschen Sicherheitsbehörden, dass mit diesem Programm einiges schiefläuft, was die Auswahl derjenigen Afghanen angeht, denen man dann die Aufnahme in Deutschland verspricht. Und weil dieses Programm ja auch politisch höchst umstritten war, die jetzige Bundesregierung will es ja beenden, schafft es zwar noch nicht ganz, aber einigermaßen, haben wir uns eben auch interessiert, was kostet das denn eigentlich, diese ganzen dort in Pakistan wartenden Afghanen, die wurden ja von der deutschen Bundesregierung nach Pakistan gelockt oder teilweise sogar auch gebracht, weil man sie dort eben dann vor den Taliban sicher dann warten lassen wollte. Und die warten dort eben, manche nach wie vor, darauf, dass sie dann wirklich nach Deutschland kommen dürfen. da es diese Sicherheitsprobleme gab mit diesen Leuten, die hatten zum Teil gefälschte Pässe, ungültige Pässe, haben teilweise auch erfundene Verfolgungsgeschichten erzählt, die man dann vielleicht doch nochmal nachprüfen sollte, hat sich dieses Verfahren sehr in die Länge gezogen und es stellte sich uns dann eben die Frage, aber was kostet das jetzt eigentlich? Und dann haben wir irgendwo mal die Zahl gehört, das seien eben mehrere Millionen Euro im Monat allein, um die dort unterzubringen und zu versorgen. Und insgesamt laut Bundesregierung sind es dann eben zumindest in den beiden Spitzenjahren 30 Millionen Euro rund jeweils im Jahr gewesen. Und das landet eben, da haben wir uns eben gefragt, warum ist das dann eigentlich so teuer und was machen die denn jetzt genau mit diesem Geld? Und dann haben wir uns erst an die Bundesregierung selbst gewandt und haben dort, weil verschiedene Ministerien zuständig sind, drei unterschiedliche Ministerien sind dafür zuständig, sind ein komplettes Durcheinander. Die haben uns auch verschiedene Auskünfte gegeben, die sich auch noch widersprochen haben, und zwar um gewaltige Millionenbeträge, die da nicht gestimmt haben, also die sich widersprochen haben. Und deswegen kamen wir auf die Idee, na, dann fragen wir doch mal bei der GEZ nach, weil die, bei der laufen ja das alles zusammen, weil die stellt ja diese Rechnung oder leitet diese Kostenrechnung weiter an die Bundesregierung und lässt sie sich erstatten. Eigentlich sollte doch die Öffentlichkeit auch ein Recht haben, dort solche einfachen Fragen zu beantwortet zu bekommen, was genau denn jetzt da so teuer ist und wann, wie, was da genau abgerechnet wurde. Also wir wollten jetzt nicht jeden Kassenzettel sehen, aber zumindest mal, welche Posten wann wie. Und da haben die sich so hartnäckig geweigert und so grundsätzlich geweigert, uns Auskunft zu geben, dass wir dann das auch durch unseren Anwalt haben prüfen lassen. Und der meinte, das könnte sich schon lohnen, dass wir da einfach mal probieren, das auf dem Gerichtswege dann eben zu bekommen, die Auskünfte. Das hat lange gedauert. Das nennt sich Eilverfahren, aber es dauerte Monate. Und jetzt haben wir Gott sei Dank diesen tollen Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln bekommen, dass die zur Auskunft unverpflichtet sind. Und es sind nur drei Fragen. Die erste kann ich kurz vorlesen, damit man sich's vorstellen kann. Das war die ganz einfache Frage. Welche Kosten hat die GEZ für Dienstleistungen im Rahmen der Aufnahmeprogramme für Afghanen seit der Beauftragung im Jahr 2021, da ging es los, nachdem die Taliban wieder an die Macht kamen, gegenüber der Bundesregierung geltend gemacht? Bitte nennen Sie sowohl die Gesamtkosten als auch möglichst detailliert aufgeschlüsselt, wofür welche Kosten im Einzelnen entstanden sind. So. Und es sind noch zwei weitere Fragen, die noch ein bisschen in die Tiefe gehen, aber diese Fragen müssen Sie uns jetzt beantworten, hoffentlich. Das Verwaltungsgericht Köln hat so entschieden, aber die können jetzt natürlich noch diese Entscheidung nicht akzeptieren und in die nächste Instanz gehen, da warten wir mal ab. Aber es liest sich sehr gut und sehr eindeutig und eigentlich ist es ja auch mit gesundem Menschenverstand jedem zu erklären, es ist nun mal das Geld von uns Steuerzahlern. Und da haben wir natürlich, müssen wir auch ein Recht haben, und mit mir meine ich die Öffentlichkeit, als deren Anwalt ich mich als Journalist ja auch verstehe, da auch zumindest, wenn man sogar auch bei sowas, was politisch sehr umstritten ist und wo auch die Frage ist, warum ist das so teuer, dass wir da ein Recht haben müssen, doch mal ein bisschen genauer hinschauen zu dürfen. Die GIZ hat die Aufgabe, Geld, was vorher die Finanzämter eingetrieben haben, nämlich unser Steuergeld in der ganzen Welt zu verteilen. Und wenn man sich jetzt den Geschäftsbericht von denen anguckt, der ist ja öffentlich, dann liest man darin, sei ein weltweit tätiger Dienstleisterin der internationalen Zusammenarbeit, also die weibliche Form, weil es eine GmbH ist, also die in Gesellschaft, der internationalen Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung und internationale Bildungsarbeit mit, jetzt kommt es, halten Sie sich fest, 24.530 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Größter mit Abstand Auftraggeber, so nennen die das, ist das BMZ, ja, Bundesministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung. Und gleichzeitig gehört die GEZ aber zu 100% auch der Bundesrepublik.
Am 12. September 1683 beendete Johann Sobieski III. Die zweite Wiener Türkenbelagerung in der Schlacht am Kahlenberg. Damit war die Expansion des Osmanischen Reiches in Europa vorbei. Wien ehrte Sobieski später mit dem Beinamen Retter Wiens. Deshalb sollte ihm am Kahlenberg ein Denkmal gesetzt werden. Doch Ende 2024 wurde das bereits fertige Denkmal gestoppt. Man wolle keine türkenfeindlichen oder anti-islamischen Ressentiments schaffen. Die Wiener ÖVP fordert nun im Gemeinderat die Umsetzung des Versprechens. Darüber sprachen wir mit der ÖVP-Abgeordneten im Wiener Landtag, Caroline Hungerländer.
Es hat natürlich neben den diplomatischen Komponenten auch eine stadtpolitische Debatte. Die SPÖ sagt nämlich, sie möchten das Denkmal nicht aufstellen, weil es fremdenfeindlich oder sogar islamfeindlich sein könnte. Und das eröffnet natürlich ganz, ganz viele Fragen, in denen es um Integrationspolitik und die Integration um zugewanderten Menschen geht. Also die konkrete wissenschaftliche Begründung ist uns die SPÖ bislang, hat die SPÖ bislang nicht geliefert. Sie sagen, sie wollen keinen Platz schaffen, an denen antitürkische oder islamfeindliche Reden gehalten werden können. Das eröffnet für uns natürlich viele, viele Fragen. Zum Beispiel die ganz grundlegende Frage, wenn jemand in ein Land einwandert, wandert er dann nicht auch in die Geschichte dieses Landes ein? Ist es nicht auch eine Erfordernis der Integration, sich in die Geschichte des Landes, in das Geschichtsverständnis des Landes zu integrieren und das auch weiterzutragen und nicht die eigenen Narrative mitzunehmen? Das kann man natürlich diskutieren. Ich glaube, die Entwicklung in Wien ist zwischenzeitlich so, dass wir eine sehr große Anzahl an Migranten haben, die das durchaus anders sehen als wir als Volkspartei, die durchaus auch andere Geschichtsbilder mitgetragen haben. Und ich glaube, dass wir uns dieser Debatte sehr, sehr ernsthaft stellen müssen. Ich sage das auch mit Blick auf ein anderes Thema, nämlich auf den 7. Oktober. Ich glaube, Sie haben auch darüber berichtet, wie viele Proteste es hier in Wien gab. Und es hat eine große Debatte zum Thema Antisemitismus und historisches Erbe von Österreich losgetreten. Und die Grundfrage ist dieselbe wie beim Sobieski-Denkmal, nämlich wenn jemand nach Österreich einwandert, wandert er dann auch in unsere Geschichte quasi ein. Und das ist für mich die theoretische Grundfrage hinter diesen beiden Debatten. In der ersten Lesart ist Sobieski ein wichtiger Teil der Geschichte unserer Stadt. Und alleine deswegen gebührt ihm eine entsprechende Anerkennung. Egal, wie man zu ihm steht, er ist ein Teil der Geschichte. Und die zweite Lesart ist natürlich, dass er das christliche Österreich, das christliche Wien verteidigt hat gegen den Ansturm der Osmanen. Diese Lesart kann man ablehnen oder nicht, diese Lesart kann man diskutieren, aber es wäre ein Canceling, so zu tun, als wäre Sobieski nicht ein wichtiger Teil der Stadt. Für mich gelten beide Lesarten, nämlich erstens, er ist Teil der Stadtgeschichte und zweitens, er hat das christliche Österreich, das christliche Wien verteidigt gegen den Ansturm der Osmanen und auch in dieser Lesart möchte ich ihn geehrt sehen.
Was hat es mit der dazu durchgeführten, aber bislang unveröffentlichten Studie auf sich?
Diese Gutachten bleiben unter Verschluss. Das sieht niemand, weder die Medien noch wir als Oppositionskräfte. Und trotzdem wird aus diesen Studien zitiert. Das ist für mich ein völlig unhaltbares Argument und ich glaube, die SPÖ versucht sich es auch sehr leicht zu machen, indem man sich auf eine angeblich objektive Studie beruft, anstatt ganz offen zu sagen, wir trauen uns nicht, mit Blick auf die türkischstämmigen Wählerinnen und Wähler, dieses Denkmal aufzustellen. Ich persönlich glaube sehr wohl, dass sehr, sehr viele SPÖ-Wähler und besonders Wählerinnen Jan Sobieski sehr dankbar sind für das, was er damals getan hat. Ich verstehe daher auch, dass es der SPÖ unangenehm ist, hier sehr deutlich Stellung zu beziehen. Aber die Ausflucht auf eine Studie, die kein Mensch jemals zu Gesicht bekommen hat, ist eigentlich ein Zeichen der Schwäche.
Zwischen der Ukraine, Ungarn und der Slowakei verschärft sich der Streit um Energie- und Pipeline-Reparaturen. Die Slowakei hat die Energielieferungen in die Ukraine gestoppt. Als Grund dafür nannte sie die Öllieferungen in die EU. Das Öl fließt von Russland über die Ukraine nach Ungarn und in die Slowakei. Die Druzhba-Pipeline wurde jedoch durch einen Angriff außer Kraft gesetzt. Über Ursachen und Auswirkungen des Streits sprachen wir mit dem Journalisten Boris Kalnoki. Welche Bedeutung hat die Druzhba-Pipeline?
Diese Pipeline deckt einen erheblichen Anteil des Erdölbedarfs in beiden Ländern. Es gibt jeweils eine große Raffinerie in Szász-Halombotta in Ungarn und bei Bratislava. Daraus wird unter anderem auch Diesel für die Ukraine gewonnen und eben Benzin für den einheimischen Markt. Der Ausfall ist schon gravierend und dürfte die Benzinpreise irgendwann in die Höhe treiben. Vorerst noch nicht. Es gibt strategische Reserven. Ungarn hat ein Drittel seiner strategischen Reserven jetzt freigegeben, um den Mangel zu decken. Und das reicht für einen Monat. Es kommt sowieso auch Öl über die Adria-Pipeline, schon seit Jahren. Nicht russisches Öl. Die Frage ist halt, ob man das russische Öl, das bisher über die Druzhba kam, ob man das über die Adria-Pipeline in ausreichender Menge führen kann. Also bis jetzt kommt Öl aus irgendwo aus dem Mittleren Osten in kleineren Mengen nach Ungarn über die Adria-Pipeline. Ob diese Pipeline dieser Belastung gewachsen ist, das müsste sich zeigen. Das ist aber eine akademische Frage, da Kroatien sich bislang rundheraus weigert, russisches Öl nach Ungarn zu führen. Niemand weiß nichts, außer die Leute, die vor Ort sehen, was los ist, und das sind wir nicht. Historisch ist es die Ukraine, die auch schon 24, aber ganz massiv 2025 und noch massiver jetzt zu Beginn dieses Jahres, auch jetzt im Februar, die Druzhba-Pipeline angegriffen hat mit Langstreckendrohnen, teilweise mehrfach pro Monat, nicht nur im August, sondern 7 Monaten des Jahres 2025, teilweise mehrfach, wurde die Pipeline angegriffen von der Ukraine. Und im August, der August ist deswegen relevant, weil deswegen mussten schon damals die Öllieferungen an Ungarn und die Slowakei vorübergehend eingestellt werden. Anders ist es, dass die Ukraine behauptet, mehrere russische Drohnenangriffe hätten nicht nur die Pipeline beschädigt, sondern würden auch die Reparaturarbeiten stören. Logisch klingt es nicht. Warum sollte Russland das tun? Irgendein Analyst, ich glaube ein Berater des polnischen Staatspräsidenten Nawrocki, ein Außenpolitikberater, hat in einem Interview zu Protokoll gegeben, er kann sich schon vorstellen, dass das die Ukrainer selbst waren und auch, dass die Hinauszögerung der Reparatur das Spiel auf Zeit der Ukraine politisch gewollt ist.
Wie reagiert Ungarn auf all das?
Die Reaktion in Ungarn ist sehr heftig. Unsere Regierung beschuldigt die Ukraine, Ungarn absichtlich unter Druck setzen zu wollen, um die Wahlen zu beeinflussen, die am 12. April stattfinden werden. Ministerpräsident Orbán hat wortwörtlich gesagt, diejenigen, die die Nord Stream Pipeline in die Luft gesprengt haben, sind dieselben, die jetzt die Druzhba Pipeline stillgelegt haben. Ungarn hat in Brüssel zugestimmt, dass die Ukraine einen Kredit von 90 Milliarden Euro bekommen soll. Zusammen mit Tschechien und der Slowakei hat das Land für sich selbst ausgehandelt, dass sie nicht mitmachen wollen, aber sie haben es ermöglicht, dass die Entscheidung getroffen wurde. Und daraufhin hat die Ukraine nach ungarischer Sicht die Druzhba-Pipeline abgeschaltet. Das kann man nicht anders werten, in Budapest jedenfalls, als einen feindseligen Akt. Insofern haben Ungarn und die Slowakei aufgehört, Dieseltreibstoff zu liefern. Das braucht die ukrainische Armee. 11% dieses Diesels kommen über Ungarn und die Slowakei.
Welchen Stellenwert hat die kommende Wahl in Ungarn?
Dies ist eine Wahl, die von solcher geopolitischer Bedeutung ist, dass alle versuchen, Einfluss zu nehmen. Die USA nehmen Einfluss, Trump unterstützt Orbán, die EU und die Berliner Regierung schießen gegen Orbán, also sie versuchen auch hier Stimmung zu schaffen zumindest. Und selbstverständlich, wenn man wirtschaftlichen Druck ausüben kann, wenn man die ungarische Wirtschaft beschädigen kann, die Inflation steigen lassen kann, damit die Stimmung schlecht ist im Land, dann hilft das natürlich der Opposition. In diesem Lichte sieht die ungarische Regierung den Ölstopp. Das ist eine Schicksalswahl für die Europäische Union. Das einzige Hindernis auf dem Weg zu einer schnellen EU-Mitgliedschaft der Ukraine ist Ungarn. Das einzige Hindernis auf dem Weg zu immer mehr Geld für die Ukraine ist auch Ungarn. Wenn also Orbán diese Wahl verliert, wird die EU sehr viel schneller, sehr viel leichter, sehr viel mehr Geld in die Ukraine schicken können. Dieses Geld wird aus den Taschen der europäischen Bürger kommen. Die ukrainische Mafia wird sich in ganz Europa ausbreiten. Also wir hätten endlose Probleme und natürlich der Wiederaufbau der Ukraine wird unheimlich viel Geld kosten. Alle Mitgliedsländer der EU können dauerhaft sich von Subventionen der EU verabschieden, weil die werden alle in die Ukraine gehen.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute um 20.05 Uhr schaut Argo unter anderem auf die Aktionstage gegen Meinungsfreiheit, auf Epsteins elitären Kreis und auf die Plagiatsaffäre rund um Alena Büchs. Wir hören uns wieder zum Wochenrückblick am 7. März. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihr Robert Mayer.